Well, I think that with Grand Lavoir we are really almost specializing in laments. We are, I think, very, very good in this repetition element. Like, so a program that, in fact,
naja, wir von Grande Lavoir sind fast spezialisiert auf Lamenti oder auf monothematische Programme. Dieses Programm besteht ausschließlich aus Lamenti Davids für seinen Sohn Absalom und seinen Freund Jonathan. Also eigentlich alles das Gleiche auf den ersten Blick. Doch ich finde solche Programme besonders interessant, denn wenn man wirklich eintaucht in die Musik, findet man einen Schatz an Unendlichkeit. Man kann sagen, dass in diesen Wiederholungen sich die Verschiedenheit verbirgt. Anders als bei einem inhaltlich abwechslungsreichen Programm, das trotzdem monoton werden kann, glauben wir, dass die Vielfalt in der Ähnlichkeit liegt. Und wenn das Publikum mit uns in diese Stücke eintaucht, wird es merken, dass jedes Stück mit dem immer gleichen oder ähnlichen Text einer ganz eigenen musikalischen Dramaturgie folgt. Die Unterschiede sind natürlich nicht riesig, aber mit jedem Stück geht man in eine andere Welt über. In den Texten beweint David seinen Sohn, von dessen Tod er gerade erfahren hat, oder seinen Freund, der gestorben ist. Nach ein, zwei Stücken ist dem Publikum klar, okay, das ist immer das gleiche Thema. Und es ist besonders schön, wenn die Leute dann langsam entdecken, dass die gleichen Worte des Schmerzes in jedem einzelnen Lamento musikalisch ganz anders ausgedrückt werden.
The wonderful element is how you, as a listener, start to experience how the same words are so differently put or composed in every lament, in fact.
Vielleicht hilft das auch dabei, in diese Musik einzusteigen, also dass es immer das gleiche Thema ist eigentlich, weil die ja wirklich auch relativ alt ist, 600 bis 500 Jahre alt. Und trotzdem sind ja die Emotionen eigentlich die gleichen, oder?
Yeah, that's also a wonderful discovery, in fact. And I think we are on this point now, let's say in the last maybe 10, 20 years, that
ja, das ist auch eine wunderbare Entdeckung, die man eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat. Diese Musik des 15., 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts galt lange als emotionslos. Die prima pratica, also polyphone, komplexe Musik, sah man als intellektuelle Leistung, in der Emotionen keine Rolle spielten. Und ich finde, dieses Programm beweist das Gegenteil. Wenn man an das sehr tiefe, dunkle Absalon Fili Mihi von Pierre de la Rue denkt, das vier meiner Sänger singen, man kann kaum mehr Emotionen, mehr Leidenserfahrung aus einem Stück herauspressen. Und es stammt vom Beginn des 16. Jahrhunderts. Es stimmt, die Bandbreite der Affekte und Gefühle hier ist unglaublich groß. Es ist wie ein Atlas voller Trauergesten, den wir für das Publikum aufschlagen. Und plötzlich bricht sich im Gleichen eine unglaubliche Vielfalt Bahn.
So there is a sort of sameness in it, but this sameness breaks open into extreme differences, you can say.
Und die Emotionen, die sind ja auch seit 500, 600 Jahren nicht andere geworden. Also das sind ja die gleichen, die wir heute auch haben. Das heißt, die Musik mag uns vielleicht weit entfernt erscheinen, aber möglicherweise ist ja genau dieses Thema etwas, das uns klar macht, dass sie eben doch ganz nah ist bei uns. Wie empfinden Sie das beim Singen?
Ja, I forgot indeed to answer that in your previous question. You are completely right. There is in these emotions, I think, is the transhistorical aspect, in fact. It's where the subject is, the personal.
Darauf habe ich ja noch gar nicht geantwortet. Sie haben recht, die Emotionen bieten einen transhistorischen Aspekt. Genau da wird es persönlich. Daher mag ich auch so gern Stücke über Leid und Versagen, Hindernisse und Verlust, denn genau da kommt die Person Davids zum Vorschein. Und was ist das für eine Person? Es ist eine, mit der wir uns verbinden können. Sie trifft auf Unmöglichkeiten, fühlt sich schwach, kommt mit der Welt nicht zurecht, wird von schrecklichen Katastrophen überwältigt. In diesem Fall geht es um seinen Sohn. Und ja, die Musik ist rund 500 Jahre alt, aber diese Texte sind älter als die Tragödien der griechischen Antike, älter als Antigone. Sie gehen auf das Alte Testament zurück. Das ist hier fast so eine Art klassische Elegie. Und die Figur König Davids ist eine faszinierende und komplexe Figur. Er war wirklich nicht der netteste Kerl des Alten Testaments. Er war auch als König sehr ehrgeizig, hat schreckliche Dinge getan, ist aber auch der Schöpfer der Psalmen. Er war Musiker, fast so eine Art Magier, den man mit Orpheus vergleichen kann. Er spielte Harfe und konnte die Seelen seiner Zuhörer manipulieren. Das alles spielt hier eine Rolle. Und diese Lamenti haben auch etwas Magisches, finde ich.
Sie sind ja auch auf alte Musik spezialisiert, auch wenn Sie das nicht nur machen. Was bedeutet das für Sie? Was ist das, was wir heute alte Musik nennen, für Sie?
Well, as such, it has almost no meaning for me because I'm not so interested in this patrimonial aspect of it.
Als Begriff bedeutet es mir eigentlich nicht so viel. Der Aspekt des kulturellen Erbes interessiert mich nicht. Es geht mir vielmehr um etwas, das Sie bereits angedeutet haben, wie es möglich ist, dass wir Menschen im 21. Jahrhundert uns immer noch mit dieser Musik verbinden. Wir können nicht wirklich nachempfinden, wie die Menschen damals gefühlt haben. Das sagen auch Historiker. Aber wie kommt es, dass uns diese Musik immer noch zum Weinen bringen kann? Mein Interesse an diesem Prozess ist also eher ein künstlerisches. Die Lamenti Davids hier hatten schon zu ihrer Zeit keine liturgische Funktion, waren also quasi l'art polar. Da kann man sich natürlich fragen, okay, aber für wen sind diese Lamenti geschrieben worden? Wen interessierten sie? Die englischen Stücke wurden alle von einem Kopisten gesammelt und überliefert, der besonders an den Lamenti Davids interessiert war. Vielleicht kommt hier auch ein queeres Element zum Tragen, der Aspekt dieser verbotenen Liebe zwischen David und Jonathan, auf die in den Lamenti auch angespielt wird. Worüber man nicht sprechen durfte, keine Worte existierten, konnte doch in Musik übersetzt werden. Und dabei setzt sich die Musik oft deutlich vom Text ab, wie etwa diese berühmten Zeilen: Deine Liebe war wunderbar und überstieg noch die Liebe zu Frauen. Ich wage sogar zu behaupten, dass die Queerness, die unzweifelhaft in einigen dieser Stücke eine Rolle spielt, auch durch die verschlungene Polyphonie ausgedrückt wird. Die Komponisten haben zum Teil verrückte Dinge gemacht, extrem chromatisch geschrieben, sogar Pierre de la Rue, viel früher noch, hat quasi avantgardistische Mittel verwendet. Und genau dem wollen wir mit Grand de la Voix wirklich auf den Grund gehen, mit unserem sehr persönlichen Zugang. Wir wollen uns mit der historischen Figur verbinden.
And so we try with the singers of Grand La Voix, of course, we try absolutely to squeeze that completely out. And we have a very personal approach. I think we, as you said before, we try to personally, subjectively engage with the historical subject, let's say.
Auf Ihrer Website steht auch, dass Sie manchmal eben auch kontroverse Performances machen. Also was ist sozusagen das Kontrovers? Ist das zum Beispiel so ein Punkt, den Sie gerade genannt haben, der irgendwie Kontroversen vielleicht denkbar macht oder hervorruft?
Wonderful and maybe a bizarre element is that sometimes it's more shocking to do historical music in a certain way, a kind of unprecedented way than if you do contemporary art.
Es ist wunderbar und auch ein bisschen seltsam, dass es manchmal schockierender wirkt, alte Musik auf eine besondere Weise aufzuführen als zeitgenössische Musik. Die kann auch sehr konformistisch sein, denn wir wissen ja, sie ist neu, soll schockieren und so weiter. Von der Vergangenheit haben viele Leute eine rosige Vorstellung, man war naturverbunden, alles war gemeinschaftlicher etc. Wir wollen die Unmöglichkeiten zeigen, denen sich diese Komponisten gestellt haben. Sie haben innerhalb eines Systems voller Symbole geschrieben. Aber sie waren eben Künstler und sind mit ihrer Kunst weit über das damals eigentlich Mögliche hinausgegangen. Uns geht es also nie darum, zu schockieren oder etwas Kontroverses zu tun. Wir versuchen nur, dieses Element der Unmöglichkeit zu betonen, das in der Musik selbst steckt. Wir machen das sichtbar, fokussieren uns darauf. Und ich bitte meine Sänger auch immer, ihre persönliche Stimme einzusetzen. Wir sind kein Chor, die Stimmen sind sehr unterschiedlich. Wir verhandeln mit der Partitur. Und wir gehen immer davon aus, dass wir nicht wirklich wissen, wie diese Musik aufgeführt werden soll. Das heißt, wir bieten keine Lösungen an, sondern wir laden das Publikum ein, darüber nachzudenken, worum es wirklich geht in der Musik. Das gelingt uns natürlich nicht immer, aber das ist unser Ziel. Und manchmal lässt sich das Publikum an der Hand nehmen und in diese schräge Welt entführen. Mit diesem Programm ist das durchaus möglich. Diese Stücke werden gar nicht so häufig gemacht, schon gar nicht in einer solch monothematischen Zusammenstellung vom 15. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts. Und wir gehen das wirklich sehr persönlich an.
So you dive really into this world But yeah, we try also to do them in a much more, I would say, personal way. Yeah, so.
Ich wollte eigentlich danach fragen, was das Ensemble aus Ihrer Sicht besonders auszeichnet, oder aber das scheint mir ja eigentlich die Antwort darauf zu sein.
Yeah, it's of course you build such an ensemble not from one day to the other. So a lot of people came to the group, let's say in all the years that we were working. They have all a little bit a different background.
Ein solches Ensemble formt man nicht von einem Tag auf den anderen. So viele verschiedene Leute waren in all den Jahren bereits dabei, alle mit einem unterschiedlichen Hintergrund aus ganz Europa. Zum Beispiel heute Abend. Der Countertenor kommt aus den USA, die Sopranistin kommt aus Argentinien, es gibt Sänger aus Spanien und Estland. Und manchmal können Menschen so unterschiedlicher Herkunft viel besser miteinander arbeiten als Menschen, die unter demselben Kirchendach groß geworden sind. Alle kommen aus unterschiedlichen Traditionen und das hört man auch sehr deutlich. Aber bei aller Verschiedenheit geht es darum, gemeinsam etwas Einzigartiges zu schaffen. Und auch wenn wir nie wissen, wie ein Konzert ausgeht, versuchen wir doch, diese einzigartigen Momente mit dem Publikum zu teilen. Das ist die Herausforderung. Ich finde es schade, dass alte Musik oft so präsentiert wird, als ob die Künstler allwissend wären und ihr Wissen nun dem nicht wissenden Publikum zur Verfügung gestellt wird. Wir sehen uns eher auf einer Ebene mit dem Publikum, bieten etwas an, von dem niemand wirklich genau weiß, was richtig ist oder wie es wirklich geklungen hat und ob die Menschen damals eigentlich wussten, was richtig ist oder nicht. Denn viele der Quellen sind nicht die Originalquellen oder finden sich weit entfernt vom Ursprungsort wieder und die Musik überlebt das. Ich würde sogar sagen, das ist eine Qualität dieser Musik. So kann sie uns aus unserer Komfortzone katapultieren.
There is something of this repertoire that pushes people out of their safe space, let's say.
Ich habe noch eine Frage zum Klang, weil Sie gerade gesagt haben, Sie sind kein Chor, das ist klar. Sie lassen die Leute mit ihrer natürlichen Stimme singen. Aber Sie suchen keinen homogenen Klang, weil ich meine, es ist nicht ganz homogen, aber es ist natürlich sehr speziell. Das ist irgendwie ein ganz besonderer Klang, der Sie wahrscheinlich auch auszeichnet. Aber Homogenität ist nicht das Ziel.
Well, of course, it's polyphony, so you need to sing together, you blend together. I love this idea of contamination and almost infection, you know, singers.
Naja, es ist Polyphonie. Natürlich versuchen wir, einen gemeinsamen Klang herzustellen. Aber ich mag diese Idee der Kontamination, sogar Infizierung. Sänger versuchen immer, ihren Stil auf die anderen zu übertragen. Alle lernen voneinander. Wir arbeiten natürlich zusammen, aber alle singen mit ihrer ganz persönlichen Stimme. Und diese persönliche Stimme muss sich nicht einem bestimmten Klangideal unterordnen. Und so klingt Grand de la Voix auch immer ein bisschen anders, je nachdem, wer mitsingt. Uns geht es eher um einen bestimmten Stil, auch um eine Art Phrasierung. Wir versuchen viel Rubato, die Phrasen sind beweglich und durchlässig. Es gibt keinen fixen Puls. Dadurch entsteht eine besondere Plastizität. Da müssen die Sänger natürlich sehr aufmerksam sein. Manchmal klingt es auch ein bisschen seltsam. Man weiß nicht so recht, wo man ist, was passiert. Aber ich glaube, das macht es dem Publikum leichter, sich mit dem, was es hört, zu identifizieren. Je abstrakter man es macht, desto mehr wirkt es wie absolute Musik. Und naja, ich sage nicht, dass Polyphonie langweilig ist, aber sie kann langweilig wirken. Vor allem auf dem Papier. Musik des 19. Jahrhunderts ist da ganz anders. Diese Vokalpolyphonie braucht viel mehr Farbigkeit. Man muss sich viel mehr Gedanken über Ornamente machen, die Partitur richtig auspressen. Jede noch so kleine Geste muss geformt werden. Ich verlange von meinen Sängern, dass sie alles darstellen, was die Partitur enthält.
It needs much more coloration and engagement with ornamentation, with every little gesture, you need to shape that. I try to push my singers so much that they really squeeze out the score.